Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Zunächst mal danke, dass ich vor so wundervollen Menschen predigen darf. Das ist mir auch wirklich eine Ehre. Mein Name ist Achim Scherer, ich bin 37, ist wahrscheinlich weniger interessant, aber ich liebe mein Leben. Besser gesagt, ich liebe sein Leben. Es war nicht immer so, aber weil er an mir gewirkt hat und weil er Veränderung geschaffen hat und Freiheit, ist es jetzt so. Ich hatte vorhin einen wundervollen Gedanken. Ich habe gedacht, dass Jesus in seiner Gemeinde im Himmel steht und Gott anbetet mit all den anderen, die dort sind, und dass er für uns auch betet dort. Er betet für uns und er betet Gott an. Er ist der Sieger, er ist siegreich und er steht dort oben im Himmel und tritt für uns ein. Das finde ich wunderbar. Wir waren heute Eisbaden, heute Morgen. Es war sehr, sehr spannend. Und als wir dann in diesem kalten Wasser waren, und es war wirklich sehr kalt, da haben wir angefangen, Gott zu loben. Und es gibt eine wunderbare Bibelstelle in der Apostelgeschichte, wo zwei Männer auch in einer sehr schwierigen Situation waren. Und sie haben angefangen, Gott zu loben. Paulus und Silas im Gefängnis. Es ist dunkel, sie sind eingesperrt im Pflock, ja, also Füße eingespannt. Und das Wunderbare finde ich an dieser Geschichte, wie kann man in einem Gefängnis eingesperrt sein und trotzdem frei sein? Wie ist es möglich, dass man Gott loben kann, wenn einem gerade so viel Unrecht angetan wird? Ich möchte euch die Bibelstelle kurz vorlesen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Das finde ich wunderbar, wie man in einer schwierigen Situation eigentlich mit bitteren Gedanken beschäftigt sein könnte und trotzdem so viel Hoffnung und so viel innere Freiheit besitzt, dass man Gott loben kann. Und dann öffnen sich Türen und die Blöcke gehen auf und die Fesseln fallen ab. Weil eine innere Freiheit, die kann man nicht einsperren. Die kann man nicht begrenzen, die kann man nicht klein machen und die kann man nicht unterdrücken. Eine innere Freiheit wird sich auswirken. Ich finde es schwierig, dass es auch andersrum sein kann. Es gibt Menschen, die äußerlich frei sind, aber innerlich sind sie nicht frei. Es wirkt so, als wären die Umstände so, dass man frei sein könnte oder sich frei fühlen könnte. Aber in Wirklichkeit sind diese Leute gebunden und fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut. Sie sind vielleicht einfach enttäuscht worden oder ihr Bankkonto ist ihnen mehr wert als Gott. Oder sie leiden an diversen Abhängigkeiten, die sie begrenzen und die sie einsperren. Nach außen hin könnte man sagen, dieser Mensch hat ein gutes Leben und er lebt wirklich auch gut. Und trotzdem, innerlich sind sie nicht frei. Sie sind gebunden und gefangen. Das gibt es auch andersherum. Also entweder innerlich frei und ich verändere die Umstände durch meine innerliche Freiheit oder ich bin innerlich gefangen. Und die Umstände zeigen es nicht unbedingt, aber innerlich bin ich nicht frei. Das, was Paulus und Silas erlebt haben, das kann man nur erfahren, wenn man einen Herr hat, der über allen Herren steht. Wenn man jemanden hat, der über allen Umständen steht, der mächtiger ist als die Umstände und alle anderen Geister in jeder Dimension. Wenn man so einen Herrn hat, dann wird man frei innerlich und die Umstände werden sich verändern. Dann habe ich mir überlegt, wie konnte Paulus so ein Mann werden? Es waren ja zwei Männer, Paulus und Silas, aber ich gehe jetzt mal ganz konkret auf diesen Paulus ein. Weil er wirklich ein Mann war, der die alten Dinge seines Lebens verachtet hat. Er hat sie einfach nicht mehr geschätzt, weil er Jesus über alles geliebt hat und ihn kennengelernt hat. Man muss wissen, dass Paulus ein Mann war, der die Christen zuerst verfolgt hat. In der Bibel steht sogar in meiner Übersetzung Schlachter. Er schnaubte vor Drohung und Mord. Der war wirklich fanatisch. Er kam aus der strengen Richtung der Pharisäer und der neue Weg der Christen war für ihn ein Dorn im Auge. Er wollte sie vernichten. Also wirklich ein Mann, der Gewalt hatte in sich. Und der ein Mann der Gewalttat war. Er hat die Christen eingesperrt und verfolgt und gehasst. Und er war fanatisch. Ich lese euch die Stelle mal vor. Die Bekehrung des Saulus, Apostelgeschichte 9. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen. In der Absicht, wenn es irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab sich, dass es sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist krass. Ein Mann, der Jesus verfolgt und Jesus begegnet ihm. Und was da passiert ist, wirklich, seine geistige Festplatte wird komplett gelöscht. Alles, was er bisher geglaubt hat, wird gelöscht. Es ist weg. Er sieht nicht mal mehr. Er wird blind. Nicht nur geistig, auch körperlich. Er sieht nicht mehr, er muss geführt werden. Er ist völlig hilflos. Sein altes Leben endet mit Löschung und Hilflosigkeit. Das ist das, was übrig bleibt. Aber Jesus lässt ihn darin nicht alleine. Er führt ihn nach Damaskus. Und dort betet ein Mann namens Hananias für ihn. Und er bekommt den Heiligen Geist und er lässt sich taufen. Aber was auch in unserem Leben geschehen sollte und wohl bei vielen auch geschehen ist, ist diese Löschung, diese Einsicht, dass das alte Leben nicht weiterführt und dass es nicht zum Ziel führt, sondern dass Jesus der Herr ist. Alles beginnt mit einer Begegnung. Die Begegnung, die Paulus beispielsweise hatte und die auch wahrscheinlich viele von uns schon hatten. Eine Begegnung mit Jesus, die uns umkrempelt von vorne nach hinten und von hinten nach vorne, sodass wir nicht mehr wir selbst sind, sondern eine neue Schöpfung. Das ist ein Wunder, das kann nur geschehen, wenn der Herr es tut. Das können wir nicht herbeiführen. Wir können tun, was wir wollen. Aber es wird geschehen, wenn der Herr in uns diese Veränderung schafft, dass wir neue Menschen werden. Und Saulus lässt sich taufen und wird zu Paulus, dem berühmten Apostel, der so vielen Leuten dient und so viele Leute zu Jesus führt. Das ist wirklich wunderbar, diese Geschichte. Ich lieb's, wie Gott aus nichts was macht und aus wenig viel und aus schlecht gut. halte mich irgendwie nicht an meine Zettel, aber das ist gut. Es ist also ein Geschenk und es braucht eine Begegnung. Ich will kurz auf die Geisteshaltung von Paulus eingehen. Man hört es ganz gut im Philipperbrief, was Paulus über sein altes Leben gedacht hat. Ich habe vorhin schon ganz kurz darauf angespielt. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christus Jesus meines Herrn. Um dessen will ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Das ist doch krass, der Paulus ist wirklich als Pharisäer erzogen worden. Das ist die strengste Richtung des jüdischen Glaubens gewesen. Das waren wirklich diejenigen, die nichts dem Zufall überlassen haben, um in den Himmel zu kommen. Die haben alles getan, alles. Und wahrscheinlich viele Dinge auch nicht, aber die hätten es wohl am ehesten verdient gehabt, in den Himmel zu kommen, wenn man es aus menschlichem Gesichtspunkt sieht. Und dann ist da dieser Paulus, der sagt, das ist nichts. Vergesst es, es bringt nichts. Ich habe Jesus erkannt und er ist mir viel, viel mehr als diese Dinge. Und aus dieser Kraft heraus kann er schreiben, hey, ich erachte es sogar für Schaden. Es ist negativ, es ist Müll. Man darf das nicht vergessen, dass das Gesetz wichtig ist und die Gebote und dass wir sie halten sollen und dass es wirklich Gewicht hat. Aber in der richtigen Reihenfolge. Zuerst Jesus, unser Herr. Und dann die Gerechtigkeit, die durch ihn kommt. Es ist wirklich so, dass Jesus die Essenz der Freiheit ist. Er ist derjenige, der die Freiheit bringt und durch den die Freiheit kommt, durch seinen Heiligen Geist. Sam, jetzt ist es soweit. Ich will darauf anspielen, dass Freiheit ein Weg ist. Der Sam bereitet sich vor. Wir wollen das ein bisschen verdeutlichen mit einem praktischen Anspiel. Ihr müsst vielleicht ein Stückchen nach hinten. Das kann gefährlich werden. Okay. In unserem geistigen Leben geht es oft darum, dass wir Widerstände haben. Wir kommen nicht voran. Ich kann verschiedene Dinge tun. Ich kann mein Schwert niederlegen. Ich kann so ein bisschen drücken, da passiert nichts. Ich kann auch vor dem Widerstand auf die Knie gehen. Aber der ist ja immer noch da. Mist. Ich kann ihn auch umarmen. Aber bewegt sich nicht. Und wenn ich wirklich da reinkommen will, in ein Land, das besser ist als das, was ich gerade habe, dann muss ich ein Schwert nehmen. Es ist das Schwert des Geistes. Es ist wirklich das Wort Gottes, geschrieben und gesprochen. Etwas, was mein Leben verändern kann, ohne dass ich es tue, weil das Schwert ist von Gott.
Danke, Sam.
Das Schwert des Geistes ist zum Kämpfen da, nicht zum Niederlegen. Danke, Sam. Er hat sich quasi geopfert heute. Es ist wie beim Training, manchmal hart und mühsam. wir gehen durch eine Wüste. Ja, manchmal ist es so, als wenn wir wirklich durch die Wüste gehen würden. Und wir sehen das Licht nicht wirklich und es ist hart. Aber Gott ist trotzdem bei uns und er ist uns nah in der Wüste, im Kampf. Es geht nur Schritt für Schritt vorwärts. Ich schlage nicht einfach zu und das Problem ist weg. Normalerweise nicht. Es passiert oft, dass es Wunder gibt und dass das Problem wirklich besiegt wird, sofort. Aber es ist auch oft so, dass wir einen Weg gehen müssen. Wir müssen Stück für Stück und Schlag für Schlag diesen Kampf führen, bis das Problem besiegt ist. Und wir müssen dranbleiben und beharrlich sein. Es ist wirklich diese Nähe von Gott in diesen schwierigen Situationen, die uns stark macht und die uns die Kraft gibt, durchzuhalten. Mein eigenes Leben. Ich will ein bisschen von mir erzählen.
Einen Moment.
Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Korinther.
Ich habe mich nach meiner Bekehrung immer angestrengt, um ein guter Mensch zu sein. Ich habe versucht, wirklich aus Anstrengung heraus besser zu werden, aber es hat nie richtig gut funktioniert. Vielleicht mal einen Tag lang, aber dann war ich irgendwie wieder der Alte. Was hat mich dann also verändert? Ich musste bei meiner Veränderung an Elia denken. Da ist dieser Elia, der Feuer von Gott holt vom Himmel. Die ganzen Baalspriester sterben in dieser Geschichte. Er sitzt dann in der Höhle und ist irgendwie nicht so gut drauf. Er ist depressiv und er glaubt nicht mehr so richtig. Und dann sagt Gott zu ihm, er soll mal vor die Höhle gehen und gucken, was passiert. Und dann kommt ein Beben, ein Sturm und ein Feuer. Und es heißt in der Bibel, Gott war nicht da drin. Und danach ein sanftes, leises Säuseln, eine sanfte Stimme. Und da war Gott drin. Und so ging es mir in meinem Leben. Ich habe immer an einen Gott geglaubt, den es gar nicht wirklich gibt. Einer, der streng ist und so gewalttätig und irgendwie nicht gut drauf. Und dann hat er mir gezeigt, dass er eine leise, sanfte Stimme ist und dass ich vielleicht anfangen kann, ihm zu vertrauen. Und dadurch ist Freiheit passiert. Ihr dürft es nicht falsch verstehen, wenn ich sage, er ist eine leise, sanfte Stimme. Gott ist kein Kuscheltier. Er ist nicht unser Kuscheltier und er ist nicht brav. Gott ist gefährlich. Er ist der Gott, der alles geschaffen hat. In einem guten Sinne gefährlich. Gefährlich für den Feind, der unser Leben kaputt macht. Er ist mächtig, aber uns begegnet er sanft, in einer leisen, sanften Stimme. Man kann ihn auch nicht für seine Zwecke einspannen und ihn missbrauchen, irgendwie groß zu werden oder so. Weil Gott sieht's und Gott merkt's. Aber wenn wir ehrlich sind, spricht er in einer leisen, sanften Stimme zu uns. Mit einer ehrlichen, sanften Stimme. Und das ist wirklich das, was uns frei machen kann. Von diesem falschen Bild, was oft in unserem Kopf kursiert. Dieses Bild von einem strengen Gott, den es halt gar nicht gibt. Weil Gott selbst ist gut und er ist durch und durch für uns. Ein Vater ist ein Freund, der dich Vertrauen lehrt. Ich hatte neulich so ein wunderbares Bild von einem Vogelkäfig. Der Vogelkäfig war offen, aber der Vogel drin hat sich nicht getraut, rauszufliegen in die Freiheit. Er war eingeschüchtert, hat vielleicht ein paar schlechte Dinge erlebt. Und da war ein Meister, das war Jesus. Der ist immer an diesen Vogelkäfig hingegangen und hat seine Hand so reingestreckt. Und dann hat der Vogel vielleicht so kurz hin und gleich wieder weg. Dann hat der Meister einfach gesagt, gut, ich will das Vertrauen des Vogels erringen. Und er hat dann das Futter ausgetauscht, er hat das Wasser ausgetauscht, er hat den Wetzstein hingemacht, er hat die Streu gewechselt, frische Sachen reingemacht, die Raumtemperatur kontrolliert. Und dann ist er immer wieder hin und hat geguckt, ob der Vogel anfängt, ihm zu vertrauen. Aber er hat ihn nicht dazu gezwungen. Und das Ziel des Meisters ist, das Vertrauen des Vogels zu erringen. Er soll wieder fliegen in der Freiheit. Er will ihm zur Freiheit verhelfen und er möchte, dass dieser Vogel frei wird. Die Tür ist offen, Aber der Vogel traut sich noch nicht. Aber der Meister gibt nicht auf und schließlich kommt der Vogel in die Freiheit. Ich glaube, dieses Beispiel ist besonders für Menschen, ich denke, es ist für alle, aber es ist besonders für Menschen, die Missbrauch mit Autorität erlebt haben, die wirklich strenge und falsche Macht erlebt haben, die auf sie ausgeübt wurde, vielleicht sogar von Christen, das kann passieren. Und ich glaube, dass Gott eben alles tut, um uns beizubringen, dass er nicht so ist, sondern dass er unser Vertrauen Stück für Stück erringen wird. Und wir werden merken, dass er nicht von dieser Welt ist und dass er gut ist. Manchmal haben wir durch diesen prüfenden Blick in den Himmel, kommt jetzt doch ein Blitz? Oder wird es jetzt doch regnen? Oder gibt es jetzt doch Strafe? Ich kenne es gut, ich bin damit aufgewachsen. Aber der Herr macht uns frei davon. Ich möchte mich nicht um zu viele Probleme drehen. Aber drei Probleme bzw. drei Schwierigkeiten in unserem Weg in die Freiheit, auf die möchte ich ganz kurz eingehen. Das erste ist, dass die Israeliten in der Wüste sind. Sie sind gerade aus Ägypten ausgezogen, was ein Bild für die Welt ist. Und dann sagen sie, hey, wir wollen zurück. Ja, warum wollen die jetzt zurück? Die sind doch gerade erst ausgezogen. Das Problem ist die Wüste und unsere Identität darin. Wenn wir eine Sklavenmentalität haben, dann sind wir noch nicht im gelobten Land und noch nicht frei. Wir denken immer noch, wir sind Sklaven. Und so verhalten wir uns auch. Wir würden gerne wieder den alten Herren dienen. Und da will ich uns daran erinnern, dass es wichtig ist, diese Nähe zu verstehen, die Gott auch in der Wüste für uns hat. Wenn wir ihn suchen, werden wir in die Freiheit kommen und wir werden mehr erleben als in Ägypten. Und es wird weitaus besser sein als dort, weil dort sind wir gefangen. Und dort sind wir Sklaven. Im gelobten Land sind wir frei. Wir müssen also durchhalten und auf die Nähe Gottes uns verlassen. Die Freiheit ist in der Wüste nun mal noch nicht sichtbar. Man sieht sie noch nicht. Die Früchte sind noch nicht geerntet, die sind noch nicht da. Aber sie werden sichtbar werden. Ein weiteres Problem, das ich gesehen habe oder wo ich gedacht habe, dass es schwierig, könnte schwierig werden auf dem Weg in die Freiheit, sind Riesen. Die Israeliten sind da hingekommen und haben Kundschafter rausgeschickt und die haben gesagt, hey, sorry, da gibt's Riesen. Wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen. Und die waren so groß und so furchtbar und Klage über Klage. Und zwei Männer, Kaleb und Josua, haben dann gesagt, hey, das können wir schaffen. Wir können das schaffen gegen die Riesen. Und ich glaube, unsere Sichtweise ist wichtig dabei. Lernen wir doch von David und Goliath. Dieser Goliath, dieser Riese, der hat Israel herausgefordert und keiner hat sich getraut, gegen ihn zu kämpfen, außer David. Und David, der hat Gott gesehen und nicht den Riesen. Dieser Riese war im Prinzip nur dazu da, tot umzufallen und Gott die Ehre zu geben. Der war nicht wirklich dafür da, Angst zu erzeugen oder sonst was. Es war für die Ehre Gottes gedacht. David hat ihn umgelegt und dadurch wurde Gott verherrlicht, weil er sich nicht auf die Waffen verlassen hat, sondern auf Gott. Und Gott ist nun mal größer wie so ein Riese. Etwas, was man erkämpft hat, schätzt man mehr. So ist es auch mit der Freiheit. Manchmal müssen wir einfach kämpfen. Wir müssen gegen diese Riesen aufstehen und sie als Wachstumspotenzial sehen. Wir werden daran reifen und irgendwann so groß sein, dass wir sie schlagen. Und noch was, wir sind eine Bedrohung für die Riesen, nicht andersherum. Die haben Angst. Ich bin zu schnell. Letztes Problem, Nummer 3, Mangel an Vergebung. Jesus vergibt seinen Feinden am Kreuz. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Weil Hass tötet. Egal in welcher Form, aus Zorn kann Hass werden und Hass tötet. Die Seele. Nicht nur körperlich kann das passieren, sondern es kann vor allem seelisch passieren, dass wir geistig tot werden, wenn wir nicht loslassen können. Das ist auch Stück für Stück. Wir müssen Stück für Stück diesen Weg gehen, der Vergebung. Und manche tiefen Verletzungen dauern lange, bis man vergeben kann und bis man es ganz loslassen kann. Aber Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat seinen Feinden, die ihn umgebracht haben, sogar am Kreuz noch vergeben. Präventiv sozusagen, um seinen Sieg dann nochmal wirklich den nötigen Gehalt zu geben. Weil Vergebung ist so wichtig, dass wir innerlich frei bleiben können. Dass wir nicht an Menschen gekettet sind, denen wir hinterherlaufen und den ganzen Müll hinterhertragen. Und die interessiert es am Ende gar nicht. Ich glaube auch, dass himmlische Heere versammelt werden können, wenn wir vergeben. Da wird Kraft freigesetzt, da passiert was. Da passiert eine übernatürliche Veränderung in uns und um uns herum. Da ist doch diese Geschichte vom gordischen Knoten. Kennt ihr die? Da ist ein Streitwagen, der steht schon ewig da. Und da ist ein Knoten, daran ist die Deichsel festgebunden. Und die Verheißung ist, wer den Knoten durchbringt, wer ihn aufmacht, der wird König von Persien. Und alle haben es probiert, jeder ist gescheitert. Die haben alle da rumgemacht 2 Tage lang und es hat halt nicht funktioniert. Und dann kommt der Alexander der Große, nimmt sein Schwert und denkt sich, wo ist das Problem? Haut das Ding durch, wird König von Persien. Die Geschichte steht dafür, für Lösung von Problemen mit unkonventionellen Mitteln. Und das ist für uns der Heilige Geist. Wir können so lange an unserem Leben rummachen und rumnesteln und probieren und machen. Es wird echt manchmal echt nichts passieren. So den Knoten irgendwie lösen, wie können wir das irgendwie in den Griff kriegen? Aber wenn der Geist wirkt, dann wird wirklich was verändert. Dann geht der Knoten durch. Und wir verlassen uns auf den Geist, wir verlassen uns auf den Heiligen Geist, wirklich mit ihm gemeinsam diesen Knoten anzugehen. Vielleicht geht er auch nicht so mit Zack durch, sondern es sind mehrere Knoten und jeder muss einzeln durchgeschlagen werden. Aber wir können es nicht aus eigener Kraft schaffen. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes unter uns. Und es ist das Wort Gottes, wie ihr das Beispiel mit dem Schwert gesehen habt. Es ist ein unkonventionelles Mittel und es ist mächtig zum Zerstören von Festungen und von Gebundenheiten. Ja? Das ist das Wort Gottes, geschrieben und gesprochen. Unter geschriebenem Wort verstehe ich die Bibel, also wirklich ein Wort, das ich lesen kann, das auch mich in meiner persönlichen Situation ansprechen kann. Und unter gesprochenes Wort, ich glaube, dass Gott auch zu uns sprechen kann, in unserem Herzen. Ich habe es selten gehört, dass es eine hörbare Stimme war, sondern es ist in unserem Herzen. Da passiert viel. Kommen wir nochmal zu Paulus und Silas im Gefängnis. Was ist da weiterhin passiert? Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein, fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dieser Mann ist zum Glauben gekommen, weil er ganz praktisch erlebt hat, wie Türen aufgehen und Fesseln aufgehen. Und er wollte mehr davon wissen, hat seine ganze Familie taufen lassen und wurde Christ. Einfach ruckzuck, weil er es erlebt hat, weil er es gesehen hat und weil er vom Tod bewahrt wurde. Die sind nicht weggelaufen, die sind da geblieben. Er war ihnen wichtiger als ihre äußerliche Freiheit. Wie gesagt, Freiheit von innen beeinflusst das Außen. Türen gehen auf, Fesseln springen auf, Menschen werden frei, lassen sich taufen, werden gläubig. Also, Freiheit ist nicht nur für uns, Freiheit ist ansteckend, Freiheit verändert. Andere Menschen kommen zum Glauben. Freiheit ist nicht für uns allein gemacht. Wir sollen es teilen. Sei es mit dem Menti, sei es in der Gemeinschaft, sei es im Gebet, sei es mit prophetischen Worten. Aber Freiheit muss geteilt werden. Es ist nicht für uns alleine. Und ganz interessant, ich glaube, die Freiheit, die von Gott kommt, die können wir gar nicht für uns behalten. Die sprudelt aus uns raus, die wird sichtbar werden. Und wenn es lang dauert, Gott hat den längeren Atem als der Feind. Das heißt, am Ende wird er siegen. Gut, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Das heißt, Vater, mach uns frei. Vater, mach uns frei. Frei von Zwängen, frei von Furcht, frei von Angst, nicht zu genügen, frei von Abhängigkeit. Führe uns in dein Land, wo Milch und Honig fließt. Wo deine Gebote gelebt werden können, weil du lebendig unter uns bist und wo wir als Söhne und Töchter regieren. Herr, erlöse uns, dein Volk, weil du der bist, der ist, der war und der da kommt in Ewigkeit. Verherrliche uns deine Braut und lass uns deine Wahrheit erkennen, dass wir frei werden können. Amen.